Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. Oktober 2024. Andreas freut sich aufs Wochenende. Der hat sich schon vorbereitet auf vieles. Und ja, das machen wir aber trotzdem noch den Podcast, oder? Guten Morgen.
Wir versuchen es auf jeden Fall, denn wir haben heute noch einen schönen Tag. Es tut mir mal leid. Ich weiß, momentan ist es in Deutschland etwas kühler. Wir haben ja heute 21 Grad zu erwarten. Ein sonniger Tag. Gestern waren wir ein bisschen Boot noch mal mit dem Boot draußen so ein bisschen rumgefahren. Das hat auch sehr viel Freude gemacht. Aber es geht jetzt aber auch bald los, dass der wirkliche Indian Summer einsetzt. Die Sonne scheint auf jeden Fall aus allen Knopflöchern, stahlblauer Himmel und der See changiert in einem Silberblau. Schöner kann es eigentlich gar nicht sein und wir freuen uns auf den heutigen Tag. Und jetzt auch erst einmal auf unseren Podcast.
Ja, genau. Also wir haben ja viele Themen. Übrigens, der Indian Summer ist in vollem Gange. Also die Laubfärbung hat sich eingestellt und es changiert auch rot-golden überall in den Wäldern.
Gut, da ich nun schon 20 Jahre den Indian Summer kenne, weiß ich aber, die volle Pracht hat er noch nicht entfaltet, weil es ist dann teilweise so, dass es dann aus einem hellrot ein dunkelrot wird, dann fängt es an zu leuchten und man denkt, schöner kann es gar nicht sein. Und am nächsten Tag ist noch mal ein Zacken drauf. Und manchmal sieht es sogar so aus, als würde diese Waldpracht, diese Blätterpracht von unten heraus leuchten. Also das ist schon ein ganz ungewöhnliches Phänomen. Also es tut mir leid, dass ich da so ins Schwärmen falle, aber das ist eben halt, das sind die schönsten 4 Wochen, die wir hier haben im Jahr.
Und auch da möchte ich schon gerade widersprechen, weil auch der Sommer ist so wunderschön gewesen, dass ich nicht sagen könnte, dass das jetzt die schönsten sind. Aber ja, für dich, okay. Deine persönliche Meinung, das ist natürlich was anderes hier. Da sind wir ausnahmsweise mal unterschiedlich.
Ja, ich freue mich, dass ich eine persönliche Meinung auch dir gegenüber haben darf, die wirklich abweicht. Das ist nicht einfach. Ja.
Nein, das ist für ihn wirklich nicht einfach. Ihr Lieben, wir fangen heute vermeintlich nicht mit einem harten politischen Thema an, aber irgendwie finde ich, es ist ein richtig hartes politisches Thema, verbunden mit Schmerzen. Also mir tut das weh. Es ist eine Art Abschied von einem großen Idol Deutschlands. Es war auch, ja, für eine Weile kann man sagen, wirklich für mich auch ein Idol, was man aus seiner Fernsehkarriere mit ein bisschen gepfeffertem Humor machen kann. Die Rede ist von Happe Kerkeling. Happe Kerkeling, ihr wisst, was das für ein Allround-Talent ist. Nun ja, er wird natürlich genauso wie wir alle älter. Der Stern sinkt ein bisschen und in solchen Fällen schreibt man dann auch Biografien, weil irgendwie muss ja auch wieder ein bisschen die Rede von einem sein im Land, was gleichbedeutend ist, dass auch ein bisschen mehr Geld wieder verdient werden kann. Und der gute Happe Kerkeling, der hat ein Buch geschrieben und ist anlässlich seines 60. Geburtstags und wahrscheinlich en passant auch zur Buchankündigung bei Maischberger gewesen. Ja, und es gibt eine sehr treffende Beschreibung dieses Auftritts von Happe Kerkeling bei Maischberger von Maria Schneider. Diesen Artikel haben wir euch vor diesem Podcast eingestellt. Maria Schneider, eine unabhängige Journalistin, die bekannt ist für eine sehr scharfe Zunge und vor allem schaut sie etwas genauer in vielen Punkten hin als andere. Und sie hat einen sehr langen Beitrag darüber geschrieben und ich möchte einfach mit euch ein paar Dinge gemeinsam kurz lesen, vor allem mit dir, lieber Andreas. Sie schreibt: Lieber Happe, ich darf dich doch so nennen, oder? Schließlich bist du mir meine gesamte Jugend über ein treuer Freund gewesen. Also, lieber Happe, zufällig sah ich dich anlässlich deines bevorstehenden 60. Geburtstags bei Maischberger, der Frau mit dem fantasielosen Bernsteinanhänger, der Jahr ein, Jahr aus über ihrem Dekolleté baumelt. Gestellt von den Erfahrungen der letzten Jahre und deinen seichten Büchern wie »Der Junge muss an die Luft«, wartete ich vorsichtig ab, was du wohl in der Rückschau auf dein Leben und die derzeitige politische Lage sagen würdest. So, und ich springe jetzt ein bisschen weiter in ihrem Text. Deine schwierige Zeit beim WDR als Schwuler, der wegen deiner sexuellen Orientierung damals die Zusammenarbeit mit dir beendete, und der frühere AIDS-Tod deiner zweiten großen Liebe, die du in jungen Jahren zusätzlich zum Selbstmord deiner Mutter verkraften musstest, haben mich berührt. Derartige Erlebnisse hinterlassen Risse in der Seele und begleiten Menschen ein Leben lang. Oftmals führen sie zum Aufbrechen großer Kreativität aus dem Tal der Tränen. Und so erinnere ich mich bis heute mit Freude an deine Darbietung als Königin Beatrix im Jahre 1991, als du ihre Majestät frech und frei mit überschwänglicher Spielfreude bis ans Schloss Bellevue vorfuhrst. Dein lecker Mittagessen wurde zu einem geflügelten Wort und dient heute noch als spontaner Gag. Andreas, daran erinnerst du dich auch, oder?
Ja, sehr gut. Also man muss einfach wissen, Harpe Kerkeling ist ein großer Künstler. Das ist doch überhaupt keine Frage. Er hat eine Art und Weise, eine Spontanität, die ihresgleichen sucht. Und es ist auch gut so, dass er so etwas hat. Umso schwieriger wird es dann natürlich, wenn sich solche Menschen dann in einem späteren Lebensabschnitt, übrigens, wenn man älter wird, dann wird man eigentlich weiser. Und hier sehen wir mal ein wunderbar spiegelbildliches System, was wir hier gerade haben bei ihm. Das kommt also nicht bei jedem so rüber, zumindest ist so meine Empfindung. Schade, dass er nicht bei seiner Fähigkeit bleibt und sich auf Gebiete hinaus wagt, die eigentlich für ihn überhaupt nicht zugeschnitten sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Naja, äußern kann sich ja jeder. Wir haben ja noch gar nichts hier zu den Äußerungen gesagt, sondern wir sind ja immer noch dabei, ein bisschen Revue passieren zu lassen, unsere Erinnerungen an H.P. Kerkeling. Und Maria Schneider nennt natürlich hier auch Hurz, der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese, das Lamm schreit Hurz und so weiter. Dann nennt sie Horst Schlemmer und seine authentische Hässlichkeit, die wirklich grandios gewesen sein. Wie bei Hurz, sagt sie, kichere ich oft noch heute ob dieser komödiantischen Leistung. Ich kandidiere. Da hatte ich ja auch Erfahrung, der Horst Schlemmer war ja damals bei mir in der Talkshow, Hermann und Tietjen, und es war zum Wegschmeißen komisch, wirklich wahr. Also du hast recht, Andreas, das attestiere ich natürlich auch, wie wahrscheinlich jeder andere oder fast jeder andere, er hat eine urkomische Art. Und jetzt heißt es, und nun Maischberger. Mit deinem Schlemmerbauch sitzt du da wie Horst höchst selbst. Vielleicht übst du ja schon für sein angekündigtes Revival, bei dem du Schlemmer gegen die AfD in Stellung bringen willst. Auf Maischbergers Feststellung, dass du dann ja AfD-Menschen begegnen könntest, hast du mit steinerner, selbstgerechter Miene erwidert, das ist ja gewünscht. Horst lässt sich bei der AfD nicht die Butter vom Brot nehmen, das verspreche ich dir. Und Maria Schneider sagt ja dein Wort in Horstens Ohr, Harpe, denn heutzutage muss Horst mit seiner mehrfach besteuerten Hausmeisterrente knapsen und dabei zuschauen, wie ein Schutzsuchender samt Nebenfrau und Kinderschar in einen schicken Neubau einzieht, den er sich aus eben jener mageren Rente mitfinanziert hat. Und jetzt kommt sie zu seinem heiteren Buch, das er jetzt veröffentlicht hat. Mit ein bisschen Tiefe hast du zwar deine Ahnen erforscht und deine Pfauenfedern als königlicher Verwandter gespreizt, trotzdem bist du ein ganz normaler lieber Jung geblieben und zeigst uns gleich volkstümlich, wie du bist, aber auch, wo der politisch korrekte Hammer hängt. Ja, und sie sagt, sie schildert, was er sagt, dass nämlich wir alle von Lucy abstammen und Lucy ist unsere Urmutter. Und es ist belegt, unser aller Oma kommt aus Tansania. Das heißt, unsere Urvorfahrin ist Afrikanerin, sagt er. Und das sollten wir bei allem, was wir tun und was wir so verhandeln, immer mitdenken. Also Subtext, seid nett zu allen afrikanischen Flüchtlingen, sie sind unsere Verwandten. Und Andreas, wusstest du das, dass wir alle aus Tansania abstammen?
Nein, das wusste ich nicht, aber ich weiß, es gibt ja ganz viele Narrative und Modelle, die da so kreisen. Mit Wissenschaft hat das wohl wenig zu tun. Und wenn man sich mit der tatsächlichen Menschwerdung auseinandersetzt, dann wissen wir, dass wir nicht nur aus Körper bestehen, sondern aus Körper und Geist. Und da gibt es schon ziemlich klare Entwicklungen. Übrigens ein interessantes Thema, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu getragen wirkt in diesem ja eher heiteren Segment, in dem wir uns hier bewegen, was natürlich gleich nicht mehr so ganz heiter wird. Es ist wirklich so, man kann in den grünen Büchern übrigens tatsächlich eine ganze Menge lernen über die Menschen. Und da hat natürlich jeder seine Rechtfertigung, aber es gibt durchaus verschiedene Grundlagen, auch von verschiedenen Ethnien, muss man heute sagen. Rassen darf man nicht mehr sagen. Und aus diesem Grunde ist das ganz wichtig. Und solche Aussagen sind natürlich einfach kein Wissen, das ist einfach so, aber es gibt viele Menschen, die eben keine Ahnung davon haben. Problematik ist dann, wenn die Leute dann anfangen, Behauptungen aufzustellen mit Ausrufezeichen hinter, die dann trotzdem nicht stimmen.
Ja, das machen ja die Politiker auch. Die behaupten ja was, was gar nicht stimmt. Und weil gerade niemand das Gegenteil beweisen kann, stehen diese Thesen steil im Raum, werden dann von anderen wiederholt. Und so kommen eigentlich auch die wirklichen Verschwörungstheorien zustande.
Wir haben wieder das klassische Beispiel, dass jemand, der wirklich unbefleckt ist oder unbeleckt ist, also wirklich auch, ich sag mal, dumm ist. Ein dummer Geist kann innerhalb von 10 Sekunden mehr dummes Zeug behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen könnte. Genau das ist der eigentliche Punkt, den man hier wieder gut erkennen kann.
Also er meint natürlich, der Andreas, jetzt nicht persönlich den H.P. Kerkeling, aber eine Sache ist ja klar. Es gab lange die These, dass der Mensch vor etwa 100.000 Jahren auf diesen Erdball getreten ist zum ersten Mal. Inzwischen gibt es andere Erkenntnisse. Eine davon hatte auch hier Maria Schneider aufgeführt. Zum Beispiel, dass 2017 in Bulgarien der Backenzahn des Hominiden Graezopithecaeus freibergi gefunden wurde. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, der circa 1 Million Jahre älter ist als der älteste afrikanische Vormensch. Und daher, und diese Thesen, die gibt es ja jetzt auch schon länger, sodass man in der Wissenschaft durchaus auch davon ausgeht, dass der Mensch schon Millionen Jahre hier auf dem Erdball herumspaziert. Naja, und Maria Schneider, wolltest du was sagen dazu?
Naja, das ist diese dauernde These. Das Problem ist, man verengt das Ganze. Sind wir quasi erschaffen worden oder sind wir einer Evolution unterworfen? Beides ist richtig. Natürlich Evolution und auch eben halt Schöpfung. Denn der Körper unterliegt ganz klar einer bestimmten Entwicklung, die man dann nach Darwin beispielsweise durchaus rechtfertigen kann, auch wenn wir natürlich alle Daten nicht haben. Deshalb sollte man niemals Behauptungen mit einem Ausrufezeichen hier in den Raum stellen, sondern mehr oder weniger eine These zur Diskussion maximal oder den momentanen Stand des Wissens eben halt darstellen. Die geistige Ebene ist allerdings etwas ganz anderes, denn wir sind beseelte Körper und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und aus diesem Grunde ist die Schöpfung und die Evolutionstheorie gar kein Widerspruch, sondern die ergänzen sich, weil sie unmittelbar zusammengehören.
Ja, das ist übrigens wirklich ein wichtiger Hinweis. Man braucht sich gar nicht zu streiten. Es sind nicht zwei Lager, sondern es stimmt beides. Ja, und dann hat H.P. Kerkeling eine Buchpassage vorgelesen. Da heißt es: Die Abstammung könnte wie zu Zeiten der Nazis wieder missbraucht und absichtlich fehlgedeutet werden. Wir müssen jetzt schon die Riegel bauen, die zukünftig vorgeschoben werden können, um totalitären Denkern den Zugang zu diesen Daten zu verweigern. Und da hat Frau Maischberger ihn gefragt, was genau ist deine Sorge bei dem? Und Maria Schneider schreibt, jawohl, um zum dritten Mal jeglichen Verdacht der Deutschtümelei abzuwenden, gibst du eine Antwort, die wie eine Befehlsausgabe von Nancy Faeser anmutet. Hier kommt die wörtliche Rede. Für mich ist eine der Haupterkenntnisse, sagt H.P. Kerkeling, meiner persönlichen DNA-Untersuchung. Wir alle und gerade in Deutschland kommen aus allen Regionen außerhalb von Deutschland. Wir alle haben rübergemacht, wenn man so will. Unsere Vorfahren stammen aus Skandinavien, aus dem Balkan, aus Russland, aus Italien. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer im Bewusstsein haben sollten, dass wir alle irgendwann mal, zumindest unsere Vorfahren, hierher gekommen sind. Und diese Spur, diese Wanderung, tragen wir bis heute alle in unseren Genen. Es gibt keine biologischen Deutschen. Das ist eine üble Fantasie. Andreas, bis zu dem vorletzten Satz hätte ich ihm durchaus folgen können, weil das stimmt ja schon irgendwie, dass wir irgendwann mal vielleicht vor Millionen Jahren uns alle irgendwie zusammengewürfelt haben, um eine Menschheit zu bilden. Aber diese beiden letzten Sätze, es gibt keine biologischen Deutschen, das ist eine üble Fantasie. Das befremdet einen vielleicht denn doch.
Ja, natürlich. Es ist einfach, es ist intellektuell zu hinterfragen und ich bezweifle einfach, dass er das überhaupt im Ansatz versteht, was er da gerade sagt. Und ich denke, er ist sich auch über die Tragweite gar nicht bewusst, sondern mir kommt es wirklich so vor, als hätte er aus Copy- und Paste-Strukturen aus Wikipedia und aus irgendwelchen einschlägigen linken Argumentationsketten quasi sich irgendein Bild zusammengestrickt, was aber keine Eigenstruktur drin hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich seine eigene Meinung ist, sondern dass das eine anerzogene Meinung ist. Und hier stelle ich eben wieder fest, er hätte vielleicht einfach seine hohen Fähigkeiten, er hat ja unglaubliche Talente, die er wirklich hier in seinen lustigen Zeiten auch rübergebracht hat. Und er hat so vielen Menschen Freude gemacht, mir auch. Und es ist wirklich schade, dass er sich jetzt auf dieses Gebiet begibt, wo ich ihn immer mehr als talentfrei jetzt erkennen muss.
Naja, manchmal ist es natürlich so, das ist natürlich auch nur Spekulation, aber auch ein bisschen erfahrungswert, dass jemand, der ein Star gewesen ist und mit dem Alter natürlich, mit dem zunehmenden, dem wir alle unterworfen sind, nicht mehr so gefragt ist, dass der natürlich vielleicht auch irgendwie gucken muss, wo er finanziell bleibt. Aber kannst du dir sowas vorstellen, dass er das deswegen macht?
Also die Tatsache, dass er ein Buch rausbringt, mit dem er sich natürlich auch jetzt keine Freunde macht nur, sondern immerhin damit über 30% der Menschen zum Beispiel in Deutschland fast so ein bisschen ins Gesicht schlägt, wenn er zum Beispiel so eine Pauschal-AfD-Verurteilung macht. Offenbar hat er sich auch mit den Themen ja überhaupt nicht auseinandergesetzt, sondern er bedient einfach Klischees. Und da stellt sich schon die Frage, ob er sich damit natürlich auch dann einen entsprechenden Rückenwind aus den Medien verspricht, die dann sein Buch entsprechend dann mit propagieren würden.
Ja, aber auf der anderen Seite, H.P. Kerkeling ist ja, als klar wurde, dass er homosexuell ist, vor vielen, vielen Jahren diskriminiert. Also das ist ja Fakt. Und der WDR hat sich erstmal von ihm getrennt. Heute geht er natürlich beim WDR ein und aus, ist im System längst angekommen, hat Fuß gefasst, hat sein Geld mit dem System verdient. Andreas, es könnte ja vielleicht auch sein, das ist eine Frage, dass er nach diesem Ausschluss damals vielleicht auch einen seelischen Kratzer bekommen hat und jetzt diese Blase doch, in die er wieder hineinkommen durfte und dadurch sehr anerkannt worden ist in der Gesellschaft, nie wieder verlassen möchte, also dass er vielleicht festklammert.
Ja, das mag schon sein, aber für mich sind das ganze handfeste Gründe, das glaube ich. Viele Menschen, die viel Geld verdient und viel Geld bekommen haben, da stellt sich ein Problem gern da. Die meisten leben im Prinzip über ihre Verhältnisse. Ich sage das mal, das kann ich jetzt bei H.P. Kerkeling überhaupt nicht sagen, aber man lebt dann immer quasi bis an die Kante seiner Verhältnisse und kaum jemand legt Rücklagen, für sich an. Das ist ein ganz wichtiges Problem. Deshalb entsteht ja auch eine unheimlich große Altersarmut von irgendwann mal erfolgreichen Leuten. Ich denke da an irgendeinen großen Schauspieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der dann zum Beispiel operiert werden musste. Da musste Geld gesammelt werden, einfach weil die Gelder dann nicht da sind teilweise. Und da fragt man sich natürlich, wenn man gutes Geld verdient und ich habe ein ordentliches Einkommen und meinetwegen 15.000 Euro im Monat, das sind ja hohe Einkommen. Aber wenn ich dann eine Miete zahle für meine Wohnung von 8.000 Euro, dann komme ich zwar gerade rum, aber ich lege nichts an die Seite. Das sind eben halt die wesentlichen Dinge und irgendwann kommt dann so ein Problem der Verelendungsangst und dann, glaube ich, sind da so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, auch so eine hybride Situation, die dann dazu führen, dass man dann irgendwann so etwas macht. Vielleicht auch gar nicht mehr nachzudenken, sondern einfach nur noch versucht, seine Pfründe irgendwie zu halten.
Es ist ja auch so, wenn du in diesem System, in dieser Systemblase bist, wie eben auch ein großer Teil der rot-grün-linken Journalisten, weit über 90% der auch öffentlich-rechtlichen Journalisten sind rot-grün-links. Und dann hast du vielleicht auch gar keinen gesunden Überblick mehr, was macht eigentlich der Rest des Volkes, außer mir, der ich hier gut viel Geld verdiene, wenn ich jetzt mal an die Journalisten denke. Naja gut, in gehobeneren Positionen verdienen die ganz gut. Ich hatte ja, wir haben ja neulich auch geschaut, das war doch auch Maischberger. Da war meine ehemalige Talkshow-Kollegin Bettina Tietjen zu Gast. Da war aber auch der sehr kluge Wolfgang Weimer, ein konservativer Journalist und Publizist, der lange bei der Welt war. Und was gibt er jetzt heraus? Ich weiß gar nicht, European oder irgend sowas. Und da ging es ja auch darum, um die Zuwanderung und wie soll Deutschland die Migrationspolitik gestalten. Und dann ging es um die Ostländer, wo gewählt wurde und eben ein sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung die AfD gewählt hat. Und da habe ich Frau Tietjen, ich habe es kaum glauben können, aber sie saß dann da, als es darum ging, ob es Neuwahlen jetzt geben sollte, ob die Ampel aufgelöst werden sollte, wo sie also fast die Hände über dem Kopf schlug und sagt, nein, nein, um Himmels Willen, sinngemäß. Denn ansonsten passiert in ganz Deutschland, was jetzt in den Ostländern passiert ist, nämlich dann gibt es so ein Desaster und das kann ja niemand wollen.
Also ich kann das nicht beurteilen. Ich habe diese Sendung auch gesehen, ja, weil du sie mir gezeigt hast und ich weiß jetzt nicht, was Bettina Tietjen gelernt hat, ob sie was gelernt hat. Auf jeden Fall ist sie Moderatorin. Das macht sie wahrscheinlich ganz gut, sonst wäre sie nicht so lange dabei. Das kann ich nicht beurteilen. Von Politik hat sie allerdings wirklich wenig Abstraktionsvermögen bis gar nichts. Da kam ja eigentlich gar nichts außer warme Luft. Aber auch das ist nicht wirklich dramatisch. Wir sehen eine Situation, sowohl bei Bettina Tietjen in diesem Fall oder auch bei dem Harpe Kerkeling in diesem Augenblick. Das mag gut. Ja, die kennen sich gut, habe ich gerade gehört. Ich kenne beide nicht persönlich. Du kennst sie beide persönlich. Aber man hat hier so das Gefühl, wenn die heutigen Aussagen genannt werden, dass hier sich widerspiegelt der klassische informierte aus ARD und ZDF und Spiegel-Abonnent. Und diese Kombination führt dann eben halt zu einer solchen Entfremdung auch von der Realität, dass man in dieser kleinen Bubble, die übrigens immer kleiner wird, letztendlich dann irgendwie verharrt und dann irgendwann anfängt auch noch zu stammeln und sagen, alle anderen müssen verboten werden. Das ist genau die Situation. Es findet ja keine Kommunikation mehr statt, sondern eine reine Aburteilung. Der Unterschied zu den Alternativen ist, dass die Alternativen sich mit den Mainstreamern auseinandersetzen, sachlich, und dann zu Schlüssen kommen, während die Mainstreamer die Alternativen komplett ablehnen.
Du hast gerade beide Male Mainstreamer gesagt. Du meinst beim ersten Alternative.
Was habe ich gesagt? Ja. Mainstreamer. Okay, jetzt habe ich es vergessen, bin ich völlig durcheinander. Sag mir bitte mal, was ich sagen wollte.
Na, du hast als erstes die Mainstreamer angeführt, meintest aber die Alternativen oder die freien Journalisten, die offen sind für die Debatten. Ja. Und danach ging es eben ja um die Mainstreamer.
So hast du das schön zusammengefasst, es tut mir leid.
Ja, naja, es ist manchmal, wenn das überbordet, die vielen Informationen. Ich verstehe das schon. Ich komme noch mal auf diese Maischberger-Sendung zurück. Sie sagt dann zu Harpe Kerkeling, um noch mal auf das Thema Zuwanderung zu kommen, ich sage jetzt mal, auf das Volk zu kommen, O-Ton Maischberger, das Wir sind. Du hast gerade gesagt, sagt sie zu Habe Kerkeling, wir sind alle Einwanderer. Kann man mit denen in Deutschland reden, die sagen, wir müssen eigentlich wieder ein ethnisch homogenes Volk werden? Da antwortet Kerkeling, das ist dummes Zeug. Es gibt kein ethnisch homogenes Volk, sagt Maischberger. Und die, die das politisch heute vertreten, weil es gibt sie ja, da sagt Habe Kerkeling, die streuen denen, die das wollen, Sand in die Augen. Das ist tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und daraufhin sagt Frau Maischberger, du hast dich mal zum AfD-Verbot geäußert. Ich glaube, du hast gesagt, man sollte es versuchen. Bist du immer noch der Meinung? Und da sagt Kerkeling, ja. Alle sind immer so wahnsinnig vorsichtig, wenn es um dieses AfD-Verbot geht. Und wenn ich immer höre, die AfD ist in Teilen rechtsradikal, was heißt denn in Teilen rechtsradikal? Das klingt für mich so, sagt Kerkeling, als hätte sich das der Verteidiger der AfD ausgedacht. Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Das kann ich wegschütten. Und ich frage mich, welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die teilweise rechtsradikal ist? Das kann kein wirklicher Demokrat sein. Das kann mir niemand erzählen. Und bei so einem Gerichtsurteil weiß man natürlich nicht, wie das ausgeht. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Das ist bei jedem Gerichtsurteil so, bei jedem Prozess. Andreas, ein bisschen Kloakenwasser.
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich wirklich aufpassen, weil da geht mir die Galle hoch an der Stelle. Ich kenne den Artikel ja nicht, muss ich dazu sagen. Ich höre den jetzt auch zum ersten Mal. Und was er hier macht, ist natürlich eine intellektuelle Bankrotterklärung. Entschuldigung, aber das muss ich so sagen. Ich erkläre hiermit damit, dass ich das sage und empfinde, dass Herr Habe Kerkeling sich für intellektuell bankrott erklärt, wenn er mit dieser, auch noch mit diesem Vokabular arbeitet und dann rechtsradikal, ohne zu definieren, was das überhaupt ist, und dann in diese Kloakendiskussion reingeht. Wow, lieber Herr Kerkeling, Sie hätten, und ich möchte Sie gern sitzen, an einem Du bin ich nur überhaupt nicht interessiert, ich bin sicher, Sie auch nicht. Aber ich möchte Ihnen ganz deutlich sagen, Sie hätten in anderen Teilen der Geschichte wirklich Karriere gemacht, nicht nur in diesem Teil. Denn genau das sind die Spaltungselemente, die wir nicht brauchen. Es tut mir leid, du guckst gerade so ein bisschen, aber es ist ganz wichtig, denn das ist wirklich eine unverantwortliche Entgleisung. Und ehrlich gesagt, ich empfinde das nur als dumm, so etwas zu sagen. Tut mir leid, meine persönliche Meinung.
Es ist dumm, da schließe ich mich an, aber es ist verachtend. Okay. Es ist eine zutiefst spitz formulierte Verachtung für ungefähr 30% AfD-Wähler, also wenn es hochkommt, rund 25 Millionen Deutsche und davon sehr viele junge Menschen. Und da ist wohl auch die Maria Schneider ziemlich sauer, also die lässt ja einiges ab, das müsst ihr euch selber durchlesen, wir haben ja den Artikel eingestellt und er lohnt sich gelesen zu werden. Wir nehmen uns aber deswegen auch die Zeit, weil es wirklich historisch fast ist. Also ich empfinde es so.
Ja, also ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen. Also jeder, der sich Sorgen macht um sein Land, jeder, der Angst hat um seine Zukunft und nicht nur Protestwähler, sondern Menschen, die sich zum Beispiel für eine direkte Demokratie einsetzen, die AfD macht das zum Beispiel in seinem Programm, die werden hier mit Kloakenwasser verglichen. Also da sind diese Verbindungen in Zerib zu irgendwelchen anderen Tieren, die sich in Kloakenwasser gerne aufhalten, zum Beispiel in städtischen Untergrund, ist da nicht mehr weit.
Ja, ich frage mich immer noch, wie er sich dazu versteigen kann, dass wirklich coram publico in einer solchen Situation, also man sagt es grundsätzlich niemals, aber er muss ja eigentlich mit Gegenwind rechnen. Und Maria Schneider sagt, wie du als toleranter, hochgebildeter Demokrat sicherlich weißt, wurden im Dritten Reich Andersdenkende interniert und Schwule wie du mussten einen rosa Winkel tragen. Sollen wir als AfD-Wähler mit einem blauen Winkel markiert und ebenfalls in Lager verbracht werden? Wenn man dir zuhört, kann man durchaus diesen Eindruck gewinnen. Apropos Homosexuelle und ihre Rechte. Auf Maischbergers Frage, ob die Toleranz gegenüber Homosexuellen wieder abnehmen würde, schaffst du es, den riesigen rosa Elefanten, nämlich homophobe Migranten, komplett zu ignorieren und lamentierst lediglich, dass der Diskurs enger würde. Auch Homophobie und Antisemitismus nehmen zu und man müsse den Status quo immer verteidigen. Da hat sie recht. Das wäre natürlich überhaupt der Moment gewesen, in dem er sich als Homosexueller dazu äußern könnte und sagen könnte, die Gefahren für uns werden gerade wieder größer.
Ja, natürlich werden die Gefahren wieder größer, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Zusammensetzung des Volkes sich dramatisch verändert und unkontrolliert stattfindet und das Ganze auch illegal stattfindet. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit verlassen wurde. Also ich glaube, wir brauchen hier auf die Äußerungen von Habe Kerkeling überhaupt nicht versuchen, da sachverständig oder intellektuell etwas zu widerlegen. Wir merken, wie du gerade gesagt hast, er versteigt sich und er stammelt einfach nur ein paar Phrasen raus, die er vielleicht gehört hat, die er auch wahrscheinlich nicht zuordnen kann. Und das ist das eigentliche Dramatische. Und mir tut es leid darum, weil er wirklich ein großer Künstler ist, aber hier ganz deutlich natürlich sich dramatisch im Prinzip in eine falsche Richtung entwickelt und damit ein Drittel der deutschen Bevölkerung ins Gesicht schlägt und sie verachtet mit Kloakenwasser vergleicht. Also der Begriff Kloakenwasser, der hat bei mir jetzt gesessen. Da werde ich wirklich komisch, wenn Menschen dermaßen diffamierend und verachtend auf Mitmenschen eingehen.
Maria Schneider beschließt ihren Artikel. Und das ist eigentlich auch nochmal ein spannender Gedanke. Sie nennt auch noch andere ehemalige Helden, die jetzt inzwischen durch Impfstrategien und so weiter schon für uns den Bach runter sind. Sie sagt, sie ist ein Arbeiterkind, das sich wie du, Harpe, gegen sämtliche Widerstände hurzliebender Bildungsbürger hochgearbeitet hat. Sie sagt aber, solches Pharisäertum sei ihr fremd. Solidarität mit Minderheiten wie der deinen war mir eine Selbstverständlichkeit. Und gerade deshalb komme ich die letzten 10 Jahre, ob des Sinneswandels und Konformismus von deinesgleichen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Letztlich bleibt mir nur noch, einen von Nenas 99 Luftballons zu ergreifen, gen Himmel zu entschweben und auf dich und deine Konsorten wie Anke Engelke, die Toten Hosen, Bapp, die Prinzen, Marielle Milowitsch und sonstige Helden meiner Kindheit und Jugend herabzublicken. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich als kleinen Gruß noch einen frischen Vogelschiss auf euch herabfallen lassen. Du als Komödiant im Ruhestand siehst das Ganze sicherlich mit Humor. Denn wie der Dalai Lama schon sagte, wenn dir ein Vogel im Vorbeiflug auf den Kopf kackt, dann ärgere dich nicht. Freu dich vielmehr darüber, dass Kühe nicht fliegen können.
Ja, das ist wirklich eine schöne Abrundung des ganzen Themas. Also ich finde, ich bin verblüfft darüber, dass wir dieses Thema hier machen, aber jetzt im Nachhinein, alleine wegen diesem letzten Satz, ist es schon wirklich hübsch. Und damit sind die Götter des Zorns auch wieder etwas milde gestimmt bei mir. Und wir nehmen eben halt diese damaligen Helden, die wir groß gefunden haben. Und da gibt es ja viele zu nennen, nicht nur die du genannt hast, Grönemeyer und wie sie alle heißen. Udo Lindenberg, auch so ein wunderbares Exemplar. Peter Maffay, die sich plötzlich versteigen, indem sie meinen, sie müssten dann bestimmte Statements geben zu politischen Zusammenhängen. Und man merkt eigentlich, wenn man muss intelligent sein, um auf dumm zu machen. Andersrum geht es leider nicht. Das ist das Hauptproblem, was ich hier erkenne.
Wir stellen euch nachher auch die Sendung noch mal ein, wo H.P. Kerkeling bei Maischberger Rede und Antwort zu seinem neuen Buch gestanden hat. Und die Frage ist, ob sein neues Buch den Erfolg haben wird, den er sich vielleicht erhofft, den er schon mal hatte. Ich bin da mal weg, ihr erinnert euch. Das war ein urkomisches Buch und das hatte er mehrere Millionen Mal verkauft. Ich fürchte, hier wird es nichts mit diesem Buch, weil schon mal ein Drittel der Gesamtbevölkerung das bestimmt nicht so gut finden.
Ja, ich wüsste auch nicht, was es für einen Mehrwert bringen soll, außer dass diejenigen, die die Tagesschau gucken, wie gesagt, und den Spiegel abonnieren, dann ihre Klischees quasi nochmal vorgelesen bekommen und das einfach nur in einer neuen Konstellation. Also im Osten nichts Neues.
So, jetzt kommen wir zu tagesaktuellen politischen Themen. Andreas, in Österreich wurde letztes Wochenende gewählt. Auch da genau das Gleiche wie bei den Ostwahlen in Deutschland. Die Blauen ganz vorne, die FPÖ war Wahlsieger. Und nach diesem Wahlerfolg versucht man natürlich auch in Österreich, die FPÖ nicht in Regierungsbeteiligung zu bekommen. Wobei es so aussehen könnte, dass da doch was zustande kommt. Da muss man noch mal abwarten. Aber die deutschen Sicherheitspolitiker, die haben sich schon zu Wort gemeldet und haben gedroht mit einem Ende der nachrichtendienstlichen Kooperation zwischen den Nachbarländern, sollte es zu einer Regierungsbeteiligung der Partei von Herbert Kickl, also dem Chef der FPÖ, kommen. Und aus Berlin haben sich mehrere Stimmen gemeldet, die vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ warnen. Da gibt es den FDP-Fraktionsvize. Er ist auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. Konstantin Kuhle heißt der Mann. Der sieht in einem solchen Fall Handlungsbedarf und sagte gegenüber dem Handelsblatt, ein Regierungseintritt der FPÖ würde dann bedeuten, dass auch Deutschland seine nachrichtendienstliche Kooperation mit Österreich auf den Prüfstand stellen muss. Und Kuhle sieht die FPÖ als Teil eines europaweiten Netzwerks russlandfreundlicher Parteien. Und diese stünden dem Kreml näher als den Interessen der EU und ihrer Mitgliedstaaten.
Naja, und jeder, der ein bisschen weiter denken kann als von der Tapete bis zur Wand, der merkt natürlich, dass hier ein EU-Wording vorherrscht. Das heißt also, man will keine Kritiker haben der EU, womöglich irgendwelche Staatschefs, die sich für die eigenen Bevölkerungen einsetzen, für die eigenen Menschen einsetzen, weil es geht um die Agenda. Agenda 2030, und dafür ist die EU letztendlich als wesentliches Element und als Führungsorgan ja eingesetzt worden von den Lobbyisten. Das spätestens wird hier an dieser Stelle natürlich wieder ganz klar. Ob der nun Kickl heißt oder Walter oder Otto oder sonst was, das ist völlig wurscht. Unterm Strich gesehen wird sowieso in der EU die Politik gemacht. Und was jetzt entscheidend wäre für die Menschen in einem Land wie Österreich oder auch wie Deutschland, dass Politiker herankämen, die sich für das eigene Volk interessieren, für deren Wohl und für deren Zukunft. Und das gilt es hier zu verhindern. Was haben denn die Nachrichtendienste überhaupt für eine Funktion, wenn ich mir alle eingucke, den Verfassungsschutz in Thüringen oder auch beispielsweise den Bundesverfassungsschutz, wo Herr Haldenwang dann mit wirklichen fragwürdigen Symbolen durch die Gegend läuft mit verschiedenen Farben. Und das ist schon wirklich sehr, sehr heikel, was da läuft. Das Ganze, also hier haben wir ideologische Strukturen und das im Verfassungsschutz. Das ist also eine ziemlich deutliche Geschichte.
Ja, es haben sich auch andere deutsche Politiker gewandt. Übrigens fast alles diejenigen, die sowieso in der Ampel gerade abgeschmiert sind bei den letzten Wahlen, also die Grünen und die FDP. Und der Grünen-Politiker Konstantin Notz, von Notz heißt er, der ist Vorsitzender des Geheimdienstgremiums. Der ist auch sehr besorgt. Er bezeichnete, das meldet Apollo News, eine mögliche FPÖ-Regierungsbeteiligung als erhebliches Sicherheitsproblem. Nicht nur für Österreich, sondern auch für dessen Partner. Also das heißt, Andreas, es ist wie eine Art infiziert werden von dieser blauen Krankheit. Ja.
Was wir hier ganz deutlich erkennen können, ist, wie wichtig es ist, dass AfD und FPÖ gewonnen haben, denn dadurch ist die Maske herabgerissen worden. In der Vergangenheit der sogenannten Altparteien, der alten Kartellparteien, hat es keine Demokratie gegeben, sondern man hat die gesamten Behörden, die Ministerialdirektoren, die ganzen Strukturen bis in die Justiz, bis in die Verfassungsrichter, ihre Leute eingesetzt, die letztendlich die Strukturen halten. Von der eigentlichen demokratischen Grundordnung der Gewaltenteilung, Judikative, Legislative und Exekutive, kein Wort. Die würden ja gar nicht durchkommen, wenn die Beamten zum Beispiel tatsächlich unabhängig wären. Ich denke da an den Thüringer Landtag beispielsweise, als dieser komische Fauxpas war, als der Alterspräsident gesprochen hatte von der AfD und der dann letztendlich den Zwischenstörern aus CDU und SPD verboten hat, weiter zu sprechen. Und man wunderte sich sowieso schon, warum deren Mikrofone eigentlich an waren, dass sie lauter gestellt waren als der eigentliche Redner. Das heißt, die Mitarbeiter dieses Kongresses, dieses Parlamentes dort in Thüringen, die haben ja offenbar schon auf andere Leute gehört als diejenigen, die tatsächlich weisungsbefugt waren. Und hier handelt es sich ja da wirklich schon um einen Putsch, der dahinter steht. Das heißt, der Putsch ist jetzt deutlich geworden und jetzt dadurch, dass AfD und FPÖ jetzt so hoch rangekommen sind und man das nicht einfach so wegdiskutieren kann, wird momentan so deutlich, wie verfilzt, wie korruptionsmäßig letztendlich alles mittlerweile schon verbunden ist. Das finde ich am spannendsten.
Ich hatte gerade eine absolute Verschwörungsblitzidee. Es wird ja im Moment gewarnt und Tiere werden auch schon getötet in Sorge, dass sie die Blauzungenkrankheit bekommen könnten. Und Blau ist ja jetzt sowieso eine Farbe, auch bei Edeka geworden. Die haben zwar selber einen blauen Schriftzug, aber haben gesagt, Blau ist keine Farbe, die zur Lebensmittelindustrie passt. Und ich meine, wer blau ist, wie FPÖ oder AfD, redet mit blauer Zunge. Und das Ganze heißt Blauzungenkrankheit. Ist natürlich nur wieder mal eine Verschwörungstheorie.
Ja, es gilt auch zu vermuten, dass Edeka ihr blaues E in ihrem Schriftzug wahrscheinlich irgendwann grün machen werden oder eben halt in rot, weil die haben sich ja nun auch politisch ziemlich deutlich da geäußert und das ist ein ganz klarer Trend.
Mhm. Aber die Blauzungengeschichte findest du nicht lustig, ne?
Doch, die finde ich toll.
Ach so. Reden wir nachher nochmal drüber. Auf jeden Fall geht es ja jetzt irgendwie um die Farbe Blau, die politisch nicht mehr korrekt und auch nicht mehr gesellschaftsfähig ist.
Das ist schön. Man spricht also nicht mehr mit gespaltener Zunge, sondern mit blauer Zunge.
Richtig, und das ist eine Krankheit.
Wow, das können wir uns merken. Also wer mit blauer Zunge spricht, das ist die alte gespaltene Zunge.
Nein, wer mit blauer Zunge spricht, der spricht für blaue Parteien. Und das wird aber als Krankheit dargestellt und dagegen wird auch geimpft.
Ja, aber diese blaue Zunge ist ja nicht von den Blauen selbst entwickelt worden, sondern von den Rot-Grünen. Das bedeutet, dass die blaue Zunge auch für die Spaltung spricht.
Ihr seid jetzt gerade Zeuge, so geht es am Küchentisch zu, bis wir dann zu einer einheitlichen Erklärung kommen oder auch nie. Das gibt es allerdings auch öfter.
Am Freitag werden wir das in einem Gutachten offiziell noch mal darstellen, was das bedeutet mit der blauen Zunge.
Wir haben heute Freitag.
Oh, dann am Montag.
So, ihr Lieben, es geht hier weiter. Ja, dein Freund Roderich Kiesewetter von der CDU, der hat sich natürlich auch geäußert in diesem Zusammenhang. Und er hat auch dem Handelsblatt gegenüber gesagt, dass früher einst, als FPÖ-Chef Kickl schon mal im Amt war, das Vertrauen in die österreichischen Dienste bereits massiv beschädigt worden waren, was 2018 zum teilweisen Ausschluss des österreichischen Verfassungsschutzes aus dem sogenannten Berner Club geführt habe. Also die meinen das auch ernst. Das ist jetzt nicht nur ein Trommeln, sondern das ist wirklich ernst gemeint, dass man, sollte Österreich die FPÖ in der Regierung mithaben, dass man dann andere Seiten aufziehen wird.
Man merkt daran sehr deutlich, dass man diese Nebenkriegsschauplätze jetzt hochziehen will, um die Probleme, die die Menschen interessiert, überhaupt nicht ansprechen zu müssen. Was ist mit der Migrationsfrage? Was ist mit der Energiefrage? Was passiert eigentlich mit den Gaslieferungen aus Russland? Geraten wir in einen Krieg mit Österreich, mit Deutschland beispielsweise und anderen Staaten im Westen? Das sind ja die eigentlichen Fragen und die umgeht man immer mit diesen stumpfen, primitiven Ablenkungsmanövern. Das sind die typischen Mechanismen der alten Kartellparteien und das ist gut zu erkennen.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Historische Zeiten kann man immer nur wieder sagen. Es gab gestern eine, oder war das heute? Ich mal gucken, ich verwechsel auch schon den Freitag und den Donnerstag. Also es ist eine Meldung, die ich euch jetzt hier gleich näher bringen werde von Welt.de. aber viele andere haben es auch gemeldet. Die EU-Länder haben den Weg geebnet für Strafzölle auf chinesische Autos. Und das dürfte weitreichende Folgen haben. Herr Scholz wollte das nicht. Der hat gesagt, nein, wir stimmen nicht zu. Aber es hat sich in Brüssel keine Mehrheit gegen diese umstrittenen Strafzölle für E-Autos aus China gefunden. Und spätestens ab nächstem Monat, ab November, dürften damit Zollaufschläge von bis zu 35% gelten, um, wie es heißt, einen unfairen Wettbewerb zu verhindern. Andreas, was bedeutet das für die deutsche Automobilindustrie?
Naja, die deutsche Automobilindustrie, die bricht in sich ein. Die deutsche Automobilindustrie hat sich durch die Politik dramatisch in falsche Richtung entwickeln lassen oder auch entwickeln lassen wollen. Ich weiß nicht, wer da wo an den Kanten gekauft ist, auch in den Vorständen der großen Konzerne. Denn es sind auch intelligente Menschen am Werk, die dort oben agieren als Vorstände beispielsweise und auch als Aufsichtsräte und die sehr wohl gewusst haben, was da auf sie zukommt. So dumm sind sie einfach nicht. Und sie haben es trotzdem gemacht oder sie haben es gemacht, weil sie es machen wollten. Vielleicht hat sich's gerechnet, egal wie. Aber das bedeutet jetzt natürlich, dass die chinesischen Autos genauso mit Steuern subventioniert werden. Übrigens wie deutsche Fahrzeuge auch. Man redet da so mit doppelten Maßstäben nach dem Motto, ich habe hier 10 Euro unterschlagen, aber ich klage jemanden an, weil er 50 unterschlagen hat. Das ist so ein bisschen das Niveau. Interessant ist, dass die großen Automobilkonzerne wie BMW und Volkswagen unmittelbar über ihre Joint Ventures mit China unmittelbar abhängig sind. Und in dem Moment, wenn jetzt Deutschland Zölle einführt gegen chinesische Produkte, die in Deutschland verkauft werden sollen, dann haben die Chinesen ein ganz einfaches Spiel. Die ganzen deutschen Unternehmen, die fast alle nahezu in China abhängig sind, letztendlich regelrecht den Hahn abzudrehen. Dann bricht da gar nichts mehr. Nein, es ist tatsächlich so, dass selbst als Herr Scholz gesagt hatte, er will ein Kanzlerwort sprechen, hat gesagt, er wird das verhindern mit aller Kraft. Wir heute wissen, dass sein Wort, okay, wissen natürlich Insider, keinen Wert hat. Das wissen wir, das sehen wir spätestens jetzt wieder. Und ich glaube, diese dramatische Situation zeigt uns, dass man den Sack zumachen will, die deutsche Automobilindustrie, Ausrufezeichen, abzuschaffen. Punkt.
Ui. Ja, es sieht einfach danach aus. Andreas, Brüssel kann jetzt die Zölle im Alleingang in Kraft setzen. Und die Kommission hält sich auch die Möglichkeit für weitere Gespräche mit Peking offen. Aber die Verhandlungen hatten ja bis jetzt keinen Erfolg. Und dieser Beschluss hier, das ist ja wohl auch eine ganz klare Aussage. Herr Scholz strauchelt, strampelt, hämmert mit den Fäusten gegen die gerade geschlossene Tür und fordert weitere Verhandlungen. Er sagt, die Europäische Union dürfe sich nicht selbst schädigen. Das hat er am Dienstag beim Außenhandelsverband BGA gesagt. Stattdessen müsse die EU dort anpacken, wo chinesische Billigimporte unserer Wirtschaft tatsächlich schaden, beispielsweise beim Stahl. Und er fordert auch also auf, dass alle Gewerke sozusagen ins Gespräch kommen. Der Zug ist doch abgefahren.
Natürlich ist der Zug abgefahren. Wir wissen doch, dass die Agenda letztendlich jetzt sich im Finale befindet und der Sack wirklich zugemacht wird, um das Wort noch einmal zu befleißigen hierfür. Aber wir merken, dass die Wirtschaft dermaßen ruiniert wird und dass die EU interessanterweise trotz Machtworte von Herrn Scholz über Herrn Scholz steht. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, die Nationalstaatlichkeit ist abgeschafft. Wozu haben wir eigentlich ein Parlament? Wozu haben wir eigentlich noch einen Bundeskanzler? Wozu haben wir noch einen Finanzminister? Das reicht doch, wenn das alles Staatssekretäre wären, die man von der EU einsetzt. Dann bräuchten wir die wenigstens nicht einmal mehr wählen. Die ganzen Abgeordneten sind ja damit komplett überflüssig. Das alles steht dahinter, wenn Deutschland sagt, wir gehen dabei kaputt und die EU sagt trotzdem. Und da muss Deutschland das machen. Das ist doch auch völlig wurscht, wie der Kanzler heißt. Und das ist übrigens genau dasselbe auch für Österreich, ob der jetzt Herr Kickl oder sonst was ist. Aber man hat offenbar Angst davor, dass ein Herr Kickl zum Beispiel, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, an der Stelle sagt, wir werden es in Zukunft anders machen und wir werden die nationale Souveränität wiederherzustellen versuchen, notfalls, indem wir aus der EU aussteigen. Ich habe das neulich schon einmal gesagt. Wenn die EU nicht endlich abgeschafft wird, indem die einzelnen Mitglieder aussteigen. England hat das bereits schon gemacht und die gehören zur angelsächsischen Achse. Die haben sich was dabei gedacht, denn sie gehören mit zu denjenigen, die letztendlich den europäischen Standort mit zerstören wollen, über die EU. Und selbst sind sie nicht mehr dabei. Das muss man doch mal hinterfragen.
Also, die deutsche Autoindustrie, schreibt die Welt, die fürchtet neben den EU-Zöllen mögliche Gegenmaßnahmen aus Peking, die übrigens dann auch europäische Autobauer treffen könnten. Ja, wie du schon sagst, es trifft sie ja sowieso, weil sie produzieren ja schon fast alle in China. Also, die chinesische Regierung hat bereits gedroht, und zwar mit Strafzöllen auf Milchprodukte und Schweinefleisch in der EU, sollte Brüssel die Zollerhöhungen wie geplant umsetzen. Beide Seiten sind in dem Handelsstreit zudem bereits vor die Welthandelsorganisation, vor die WTO gezogen. Warum lachst du?
Ja, die Welthandelsorganisation, wunderbar. Die WTO ist auch eine NGO, die wird wieder von denselben Leuten gesteuert wie die EU, wie die WHO, wie die UN, wie die Weltbank, wie der IWF. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist Konzentration von Macht. Und darüber stehen dann BlackRock und Vanguard und so weiter und so fort. Das und die Einzelpersonen, die ich oft genug genannt habe.
So, und die nächste dramatische Nachricht hat Apollo News veröffentlicht. Das VW-Werk in Osnabrück steht vor dem Aus. Nicht sofort, sondern ab 2026, das heißt also in einem guten Jahr. Und zwar geht es um Porsche. Porsche könnte ab 2026 nicht mehr in Osnabrück im Werk produzieren und damit steht es vor dem Aus. Es ist sowieso klar, dass einige Werke in Deutschland geschlossen werden. Und entgegen den Erwartungen hatte Porsche jetzt dann eben leider entschieden, den Auftrag zur Fertigung seiner Pkw nicht an Osnabrück zu vergeben. Und damit könnten 2.300 Mitarbeiter von der Werksschließung betroffen sein.
Ja, das ist wieder der klassische Verlauf der Zerstörung der Automobilindustrie. Und so geht es Stück für Stück voran. Vielleicht bleibt noch ein bisschen was übrig. Eine kleine Manufaktur, die sich dann wieder neu entwickelt, wie es damals der gute alte Herr Borgward gemacht hat. Ich glaube, darauf läuft es wieder hinaus, dass Unternehmer irgendwann wieder die Zügel in die Hand bekommen und eigenverantwortlich ein richtiges Unternehmen aufbauen und nicht mehr konzernmäßig zerstören.
Ich will euch kurz sagen, warum Porsche da nicht hingehen wird nach Osnabrück. Die stehen auch unter erheblichem Druck, da die Herausforderungen des VW-Mutterkonzerns auch auf den Luxusautomobilhersteller übergreifen. Nachdem Volkswagen bereits zum zweiten Mal in diesem Quartal seine Gewinnprognosen senken musste, hat auch Porsche heute seinen eigenen Ausblick nach unten korrigiert und aufgrund der Schwierigkeiten in der Automobilbranche rechnet Porsche mit einem Umsatz von 39 bis 40 Milliarden Euro. Das soll eine deutliche Reduktion sein, wie es hier heißt. Und Porsche ist derzeit der bedeutendste Auftraggeber für den VW-Standort in Osnabrück mit diesen 2.300 Mitarbeitern. Seit April 2022 werden dort die Verbrennermotor-Modelle Cayman, da habe ich alles schon nicht mehr drauf, und Boxster produziert, ergänzt durch das VW T-Roc Cabriolet. Aber alle diese Fahrzeuge werden auslaufen bis 2026, denn Porsche verfolgt das Ziel, bis 2030 mindestens die Hälfte seiner Neuwagenproduktion auf Elektroautos umzustellen.
Genau, das müssen sie, das ist die Vorgabe der EU und damit ist eben halt auch der Untergang vom Porsche-Konzern hiermit besiegelt, wenn sie es dann wirklich machen und nicht irgendwann wieder ein Mann mit Rückgrat vom Format Wendelin Wiedeking, der dann beispielsweise einen Porsche-Konzern, es würde mir ja wahnsinnig leid tun, Porsche baut aus meiner Sicht die besten Autos der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Riesenfreund, obwohl ich nie einen Porsche gefahren bin, also keinen eigenen, ist es ein wunderbares Auto. Und wenn man dann sieht, wie diese Traditionsmarken also dagegen die Wand gefahren werden, da wird einem schon wirklich komisch.
Ja, und weiter geht es, Andreas, im Text, die deutsche Automobilbranche, die bricht ja förmlich vor unseren Augen derzeit zusammen. Ich frage mich auch immer wieder, dass das nicht längst ein Riesenaufschrei in Deutschland ist, mit Demonstrationen, mit öffentlichen Talkshows, die nur auch darum sich drehen sollten, wie können wir das noch verhindern? Nö, ist halt so, E-Autos brauchen wir. Wir sehen diese Agenda dahinter, Klima, CO2. Es sind ja auch gerade bei den Automobilherstellern die Diskussionen im Gang, die EU wird ab 2025 eben diese CO2-Steuer auf die Autos nochmal beziehungsweise den Herstellern aufbrummen und damit können viele nicht mehr weitermachen. Das Verrückte dabei ist aber, dass gerade die deutschen Autobauer die effizientesten und schon immer schadstoffärmsten Autos der Welt bauen können. Und das wussten wir schon in den 80er Jahren, als der deutsche TÜV eine Fahrt quer durch Europa mit einem Audi 100 2,5 Liter Turbodiesel begleitet hatte. Das haben wir schon mal eingestellt, sehr eindrücklich. Und dabei kam heraus, dass dem Audi 100 ein Durchschnittsverbrauch von 1,75 Liter auf 100 Kilometer bestätigt werden konnte. Das ist ja ein unfassbarer Wert, der hervorragend in die Welt der CO2-Neurose passen würde.
Das ist schön, dass du dieses Thema hier nochmal ansprichst, denn es zeigt einmal mehr die verlogene Politik mit diesem Elektroauto-Wahn. Diese Tour mit dem Audi 100 damals in den 80er Jahren mit dem TÜV, also mit den TÜV-Prüfern damals, die dabei waren, die ging damals durch Belgien, durch Luxemburg, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und dann wieder zurück nach Frankreich. Es war also eine Testfahrt mit knapp 5000 Kilometern. Und du nanntest schon gerade den Durchschnittsverbrauch von 1,75 Liter auf 100 Kilometer. Und das mit der damaligen Technik aus dem Anfang der 1980er Jahre. Und der damalige Audi-Vorstand, der stand damals im Fernsehen, ich erinnere mich noch gut, in der ZDF-Reportage, der sprach über dieses Verbrauchswunder, dass sich die Kunden zukünftig auch auf diese neue Technik freuen können, weil sie dann in die Serienproduktion einfließen würde. 1,75 Liter Diesel auf 100 Kilometer bedeutet natürlich auch sehr wenig Schadstoffausstoß.
Tja, und vor allem wenig Kosten für die Menschen. Wäre ja mal jetzt heute wirklich angebracht. Wir werden das Video einstellen. Fast 30 Jahre alt ist diese ZDF-Reportage. Und dieser Vorgang ist wirklich wieder sehr eindrücklich, dass die damals neue, vorgestellte und bewiesene Technik dann genauso wenig zur Anwendung kam, wie der zum Beispiel in den 60er Jahren vorgestellte Magnetmotor. Andreas, warum wird das Ganze nie auf den Markt gebracht?
Ja, Lobby, Lobby, Lobby. Und damals gab es ja noch nicht die Europäische Union mit der Kraft der heutigen Situation. Zu der Zeit hatten wir noch den Europäischen Rat, wo alle Staaten selbst handeln könnten. Aber hinter vorgehaltener Hand wird natürlich ganz deutlich gemunkelt, dass die einflussreiche Ölindustrie alle Verhinderungsmaßnahmen in Gang gesetzt haben, den Magnetmotor, der ja auch schon weiterentwickelt ist. Ich habe viel Kontakte mit einigen, die daran sind und arbeiten daran und eben halt auch diese extrem sparsamen Verbrennungsmotoren überhaupt in den Markt zu bringen, denn damit lässt sich weniger Geld verdienen. Spannend ist, dass die Nachfolger derselben Ölindustrie heute beim sogenannten Green Deal mit dabei sind. Sie haben sich also neu positioniert.
Der Trug, an den muss man einfach ran. Aber nochmal, wenn jetzt die Hersteller gezwungen werden, einen bestimmten CO2-Wert nicht zu unterschreiten, dann frage ich mich, warum ziehen die diesen Joker nicht aus der Tasche? Die kennen doch das alles, was da seit den 80er Jahren vorliegt.
Natürlich kennen die das. Und man merkt natürlich auch, dass da etwas Dramatisches auf uns zukommt. Und die Leute erst irgendwann merken, wenn es zu spät ist, nämlich dann, wenn alle Arbeiter der Automobilindustrie erkennen werden, egal ob Deutsche, Türken, Spanier, Italiener oder Portugiesen, dass die seit Jahrzehnten zerstörerisch angelegte Politik der noch heute aktiven Einheitsparteien, da sind wir wieder, für diese Arbeitslosigkeit mitverantwortlich sind, es mitgetragen haben. Denn diese Staatsinstitutionen, die waren auch damals schon aus meiner Sicht in korrupten Strukturen verfangen und haben bestimmte Partikularinteressen gedient, dafür die EU und die Lobbyistenverbände. Ich weiß, dass es nicht ungefährlich ist, was ich hier sage. Das Ergebnis: heute brechen die Sozialsysteme zusammen, sodass es bald vermutlich wieder eine Massenremigration geben könnte. Zeitgleich bricht die EU natürlich auch zusammen, weil sie finanziell nicht mehr tragbar ist. Ich meine, die EU ist dann am Ende, wenn Deutschland das Geld ausgeht. Ja, und der Federal Reserve Dollar, der zerbröselt dabei parallel. Also es ist schon eine große Veränderung, die vor uns liegt.
Ja, es ist schwer vorstellbar, aber immer sichtbarer. Es kommt auf uns zu, wie du gesagt hast. Und was bleibt zurück in einer mittelfristigen Prognose? Eine ökonomische Trümmerwüste. Nachdem die großen, wie du es immer sagst, Kapitalsammelbecken die erfolgreiche europäische Wirtschaft mit unerschöpflichen Perspektiven generalstabsmäßig zusammengeschoben haben. Mit Hilfe der Europäischen Union in Brüssel, die, du sagst es ja immer, eventuell sogar zu diesem Zweck gegründet wurde.
Also so sehe ich das ja, und ich habe hier den Ruf des Verschwörungstheoretikers und damit kann ich leben. Ich kann übrigens auch die amerikanische Politik, auch den Donald Trump zum Beispiel verstehen, der sich auch klar geoutet hat, nämlich nach seiner Wahl die deutschen Filetstücke der Industrie nach Deutschland zu ziehen. Das hat er ja übrigens angekündigt. Nicht, dass ich das gutheiße. Er sagte ja, nur wer in USA zukünftig produziert, wird dort den Verbrauchermarkt effizient bedienen können. Alle, die woanders, zum Beispiel in Deutschland, produzieren, werden dann mit hohen Zöllen wettbewerbsunfähig gemacht. Das kommt von Donald Trump. Jetzt muss man das sogar mal verstehen. Wenn sich das deutsche Reh der Industrie auf einer Lichtung vor einem Rudel hungriger Wölfe auf den Rücken legt und sich anfängt, auch noch mit Bratensoße selbst zu garnieren, dann weiß ich nicht, ob man sich dann darüber beschweren kann, wenn ausgerechnet der amerikanische Wolf die Filetstücke herausreißt. Ist es nicht ohnehin schon der Normalfall, dass die Autobauer sich nach ausländischen neuen Standorten umschauen? Also Deutschland begeht einen ökonomischen Eigengenozid. Und die Bevölkerung sieht über das Spektakel hinweg und diskutiert stattdessen darüber, wer in der Politik rechts oder links steht, statt zu erkennen, dass sie extrem hinten stehen.
Ja, also es ist letztendlich für alle erkennbar. Wer es sehen will, der kann es sehen. BASF geht schon nach China. Die Autobauer sind zum Teil nach China gegangen. Und es wirkt einfach wie ein gigantischer Ausverkauf der Deutschen und der europäischen Wirtschaft mit grünen Marktschreiern. Und damit sind wir auch beim nächsten Thema. Es hat die Bild gestern gebracht. Es stand schon im Raum und nun ist es so, du hast von Filetstücken gesprochen, Andreas. Ein ganz großes, das wichtigste Filetstück der Deutschen Bahn wird verkauft. Und zwar ins Ausland, nach Dänemark. Und es heißt hier, es ist der größte Verkauf in der Geschichte der Deutschen Bahn. Am Mittwoch, also vorgestern, hat der Bahnaufsichtsrat zugestimmt, seine profitable Logistiksparte DB Schenker an den dänischen Bieter DSV zu verkaufen. Auch der Bund hat die nötige Zustimmung erteilt für die geplante Transaktion. Das hat die Bahn schon vermeldet und die Bild auch schreibt selber hier. Schenker ist das Filetstück der Deutschen Bahn. Was hat das dänische Unternehmen DSV dafür bezahlt und geboten und oder wird jetzt bezahlen? 14,3 Milliarden Euro. Was will die Bahn mit diesem Geld machen? Ja, will es in den Abbau ihrer Schulden stecken. Sie sind im Moment mit rund 33 Milliarden Euro in den Miesen. Also das würde hinten und vorne ja nicht mal reichen. Andreas, und ist das nicht schrecklich, wenn man das Tafelsilber verscherbeln muss, um Schulden zu bezahlen?
Ja, natürlich ist es das, auf jeden Fall. Und man muss immer nur mal sehen, wohin geht das Ganze jetzt wieder? Ich habe mir gerade mal reingeguckt hier, wer denn die Eigentümer des Käufers ist, die DSV in Dänemark beispielsweise. Also das werde ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Da gibt es die Ernst-Göhner-Stiftung. Das macht mich gerade so ein bisschen nachdenklich. Und natürlich auch große Kapitalsammelbecken, so die üblichen, die man wieder hat. Also man muss jetzt auch einmal sehen, wem gehört dieses dänische Unternehmen der Logistik, die jetzt die Schenker-Gruppe dort gekauft haben. Das ist ja eine Tochter 100% von der Deutschen Bahn gewesen. Du hast völlig recht, hier wird eben tatsächlich das Filet verkauft und damit sind die Hüllen der Gebäude, die noch da sind, eigentlich relativ wertlos geworden. Das heißt, die Bundesbahn schiebt einen gigantischen Sanierungsstau vor sich und die einzigen rentablen Unternehmen, die man jetzt bräuchte, um die Bundesbahn überhaupt wieder aufzubauen, die werden jetzt verscherbelt. Unglaublich.
Ja, und wir gucken uns die Meldung noch weiter an. Natürlich hat die Gewerkschaft EVG dagegen gestimmt und hat die Entscheidung als schweren strategischen Fehler kritisiert. EVG-Chef Martin Burkhardt hat nach der Sitzung gesagt, leider wurden wir als Arbeitnehmerseite von Eigentümern und Arbeitgebern überstimmt. Und zudem wurde bemängelt, es sei nicht garantiert, dass der Verkaufserlös tatsächlich zum Schuldenabbau des Konzerns der Deutschen Bahn genutzt werde. Und es wird natürlich ein massiver Stellenabbau befürchtet, nicht ganz zu Unrecht. Der DSV-Chef Jens Lund sagte gegenüber der FAZ, es werde Entlassungen geben, aber nicht im großen Stil, hat er dann angefügt. Und für Schenker garantiert DSV die Arbeitsplätze für 2 Jahre. Und was danach passiert, ist unklar.
Ja, es ist wirklich tragisch, was hier passiert. Also die Deutsche Bundesbahn war mal ein Vorzeigeunternehmen für Innovation, Modernität, für Komfort. Es waren unglaublich luxuriöse Fahrten teilweise, die man hatte. Das muss man einfach so sehen. Man wurde gut versorgt. Die Atmosphäre war eigentlich immer gut. Man war pünktlich. Und heute ist es wirklich eine Bude, die runtergerumpelt wurde, finanziell ausgenommen wurde. Und ich kenne einige Personen, die auf Vorstandsebene der Deutschen Bundesbahn arbeiten, die schier verzweifelt sind. Und wenn ich sehe, dass dort die Verzweiflung schon so groß ist, dann möchte ich nicht wissen, wie viele Menschen verzweifelt immer die Fahne hochgehalten haben für ihr Unternehmen, ob das die Schaffner sind oder die Lokführer, all die wichtigen Personen, auch die Gleisarbeiter, die harte und härteste Arbeit immer geleistet haben. Und wenn man dann sieht, wie ein solches Unternehmen, was den deutschen Wiederaufbau auch so hervorragend repräsentiert, wie das hier auch gegen die Wand gefahren wird.
Ja, und ich möchte noch zu einer Leserzuschrift kommen, die heute bei uns eingegangen ist. Das ist jemand, der hat uns schon mal geschrieben. Der ist tätig bei ArcelorMittal, dem Stahlunternehmen. Und er schreibt, gestern habe ich erfahren, dass hinter dem Rücken des Betriebsrats die Firma McKinsey vor Monaten da war und wohl durch die einzelnen Betriebe gegangen ist. Das ist die Firma, die Anfang 2000 auch schon mal da war. Und der wir einige Pläne zu verdanken haben, wodurch tausende Arbeitsplätze abgebaut wurden, also McKinsey. Und das kam bei der Betriebsversammlung jetzt heraus. Der Betriebsrat fühlt sich hintergangen, hat die Versammlung abgebrochen, weil kein Vertrauen mehr da sei. Also es ist jetzt eine Leserzuschrift. Wir können das nur erstmal so wiedergeben, wie es hier geschildert wurde. Ja, und McKinsey soll in ein paar Wochen oder Monaten offiziell wiederkommen. Auch das steht fest. Und er schreibt zu der Lage, die mir hier bekannt ist, wir sollen sparen. Überstunden müssen erst beantragt werden, wenn es gar nicht mehr anders geht. Auf der anderen Seite ist aber eine Fremdfirma tätig, die 24/7, also die ganze Woche, den Staub absaugt mit einem Staubsauger, die Gänge heruntergeht, mit einem Saugwagen den Boden absaugt. Wir alle schütteln nur noch den Kopf, denn es wurde gesagt, dass wir nicht mehr fegen sollen, damit wir nicht Staub aufwirbeln. Andreas, Wie würdest du das einordnen?
Naja, das ist die typische Situation, wenn man Unternehmensberatungen einbringt. Ich habe da viel Erfahrung mit meinem Unternehmen. Ich habe solche Unternehmen natürlich nie genutzt, weil ich aber auch Unternehmer war und kein Manager, der angestellt war. Das war für mich ein großer Unterschied, denn niemand kann sein Unternehmen besser verstehen als der Unternehmer selbst. Dadurch, dass die Figuren in den Vorständen aber ständig wechseln, wissen sie teilweise gar nicht, wie in den Unternehmen gearbeitet wird, wie die Strukturen sind. Und aus diesem Grunde sieht man hier diese große Diskrepanz, wenn Unternehmen nicht von Unternehmern geleitet werden. Ein ganz wichtiger Prozess. Deshalb holt man sich fremde Leute rein und die bekommen dann letztendlich Geld dafür, dass sie da sind einmal und noch zusätzliche Bonifikationen, wenn sie Kosten einsparen. Ob das für das Unternehmen auf Dauer besser ist, ist eine ganz andere Frage, aber es werden zum Teil hochqualifizierte Leute entlassen, um dann billige Arbeitskräfte dafür reinzubringen, aber dann fehlt die Qualifikation. Und dementsprechend ist dieser berühmte Wertemaßstab, den wir mal in Deutschland hatten, der hieß hochwertig. Der Begriff Qualität, den haben wir nie gebraucht in Deutschland. In Deutschland waren die Produkte hochwertig. Jeder wusste das. Das war Made in Germany. Diese Qualitätsstandard, ISO-Zertifizierung sind ja erst von den Amerikanern aufgedrückt worden. Das hat es vorher gar nicht gegeben, weil es das nicht brauchte.
Wir wollen jetzt noch zu einem Thema zum Abschluss kommen. Wir haben ja Wochenende, können wir noch ein bisschen machen. Andreas, wir werden ja permanent mit dem sogenannten menschengemachten Klimawandel medial immer wieder auf die Worst Cases vorbereitet. Und wenn wir hier über Stahlindustrie geht aus dem Land, BASF, Chemie geht aus dem Land, Autobauer gehen pleite, das hat ja immer etwas zu tun mit dem Thema CO2, das seit Jahren, aber ganz konkret seit 3 Jahren durch die Ampelmännchen in Berlin umgesetzt wird. Und es heißt ja, dass die gesamte Wissenschaft angeblich das als erwiesen ansieht, diesen CO2-Klimawandel. Ich will jetzt einmal nicht über die fragwürdigen Modelle des IPCC-Klimarates diskutieren, die ja eindeutig keine wissenschaftlichen Beweise zustande bringen, sondern offenbar tatsächlich einer Agenda folgen, die man sich so lange zusammengebastelt hatte, bis das politisch gewünschte Ergebnis herauskam. Wir haben neulich gesprochen von den wissenschaftlichen massiven Eingriffen, mit denen man das Wetter manipulieren will. Und das ja vielleicht auch schon tut, denn das Spannende dabei ist, dass diese Versuche der Wolkenimpfungen, das wollen ja die Amerikaner machen oder machen es schon, die Engländer haben es auch gesagt, dass das seit 1962 massiv praktiziert wird. Du kennst dich da ein bisschen aus. Lass uns doch diesen wichtigen Fakt einmal kurz besprechen.
Ja, es geht um diese massive Entwicklung ab 1962. Davor gab es das auch schon. Du spielst jetzt hier dabei auf das Projekt Storm Fury an, welches wir neulich am Küchentisch ja auch zum Thema hatten wiederum. Ich finde das schön, dass wir das nochmal ansprechen. Dieses Projekt sollte damals angeblich tropische Wirbelstürme zu schwächen versuchen. So war das offizielle Wording.
Wann war das?
1962, offiziell haben die angefangen. Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, sofern man überhaupt mitdenkt und mit offenen Augen die Welt versucht zu erleben, dass die angebliche Hilfe für die Menschheit immer gern vorgeschoben wird, selbst wenn es um den Schutz vor Unwettern geht. Meist geht es um ziemlich dunkle Energien in der Realität der militärischen Entwicklung. Aber kommen wir zu dem Vorgang selbst. Man hatte damals Flugzeuge in die Wirbelstürme hineingeflogen und sie mit Silberjodid besät. Das Projekt wurde also 1962 bis 1983, also ziemlich lange, von der Regierung der Vereinigten Staaten durchgeführt. Die offizielle Hypothese war damals, dass das Silberjodid dazu führen würde, dass unterkühltes Wasser im Sturm quasi gefriert, wodurch die innere Struktur des Hurrikans zerstört wird. Das sollte sein, dass man damit den Hurrikan abbaut. Es stellte sich aber heraus, dass diese Hypothese falsch war, ohne jetzt wissenschaftlich auf die Details jetzt einzugehen.
Also die Forscher haben ja offenbar auch festgestellt, dass Hurrikans ohne Wolkenimpfung oft die gleichen strukturellen Veränderungen durchlaufen, die man eigentlich von Hurrikans mit Wolkenimpfung erwartet hatte. Ja, das stellte sich natürlich damit auch das gesamte Projekt Storm Fury in Frage. Der letzte Versuchsflug fand denn dann auch 1971 statt, heißt es.
Ja, so heißt es zumindest, aber zumindest dieser Bereich. Also man muss hier klar feststellen, dass das Projekt sein Ziel, nämlich die Zerstörungskraft von Hurricane zu verringern, nicht erreicht hatte. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass man es überhaupt wollte und nicht vorgeschoben hat. Lassen wir es einfach mal so stehen. Trotzdem wurden natürlich auch viele Erkenntnisse, auch das muss man sagen, für die Meteorologen gewonnen, was die Bewegung und Intensität von Hurricanes angeht. Also vor allem im Hinblick auf die Wettervorhersagen. Also das sollten wir nicht komplett außen vor lassen.
Es entwickelte sich damit eine Art Überheblichkeit der selbsternannten Elite, das Wetter, also die Natur, komplett in seine Gewalt zu bringen oder in ihre Gewalt zu bringen. Und da gab es zwei Wissenschaftler, die hießen oder heißen vielleicht noch Vincent Schäfer und Irving Langmuir. Die hatten diverse Wolkenexperimente, sagen wir mal, auf dem Kerbholz. Langmuir war ein begeisterter Befürworter der Wetterbeeinflussung. Schon im Dezember 1946 hatte Langmuir mit Wolkenimpfungen einen heftigen Schneesturm ausgelöst.
Ja, das ist natürlich schon sehr spannend, wenn wir hier sehen, auch heute noch, wie denn so plötzlich Schneestürme aus dem Nichts hier gerade auch in Nordamerika stattfinden. Das war damals übrigens auch der Beginn 1946 für die offizielle Vereinnahmung dieser Programme durch das US-Militär. Das militärische Ziel der Wetterbeeinflussung, das nahm dann richtig Fahrt auf, was man dann an den Projekten ab 1962 wieder erkennen kann, wenn man hinter die Kulissen schaut. Vielleicht noch mal kurz zu den Personen, also die leben nicht mehr. Der Langmuir beispielsweise, der lebte von 1861 bis 1957, war Nobelpreisträger für Chemie und war ein kompletter wirklich Nerd in Sachen Wetterbeeinflussung.
Ja, also wenn wir heute mit extremen Wetterphänomenen zu tun haben, die unsere Ampelpolitiker und auch der Rest der Klimawelt immer wieder auf den Klimawandel, den CO2-Klimawandel, dem menschengemachten Klimawandel schieben wollen, dann zeigt sich hier vielleicht dadurch doch mal ein anderes Bild. Also menschengemachter Klimawandel. Ja, das stimmt ja dann sogar, ne? In diesem Zusammenhang, eben nur auf eine andere Weise. Und ich möchte hier noch mal ganz klar für alle feststellen, dass es hier nicht um eine Verschwörungstheorie geht, sondern alle diese von uns jetzt hier genannten Daten und Fakten könnt ihr sogar auf Wikipedia nachlesen. Wenn ihr bei Wikipedia eingebt, Projekt Storm Fury. Ja, dann seid ihr schon drauf.
Ja, genau so ist es. Und man findet die verschiedenen Programme eben halt heute noch ganz offen in den Datenbanken, ob das Wikipedia ist oder auch in wissenschaftlichen Datenbanken. Die Projekte heißen dann zum Beispiel Cirrus oder das Projekt Baton und so weiter. Also Projekt Cirrus, das war der erste Versuch, einen Hurricane zu beeinflussen. Ich hatte mich da damals mit auseinandergesetzt auch, also nicht zu der damaligen Zeit, sondern schon später bei der Analyse. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen der General Electric Corporation, interessant, und dem US Army Signal Corps und dem Office of Naval Research und der US Air Force, die hingen da alle mit dran. Man muss ja also hier klar sagen, dass man mit diesen Projekten tatsächlich schwere Unwetter ausgelöst hatte. Nochmal, man kann mit diesen Mechanismen physikalischer und chemischer Natur Unwetter auslösen. Natürlich wurde das Anfang offiziell abgestritten, dass man zum Beispiel Hurricanes selbst ausgelöst hatte. Nach Jahren aber gab die Regierung es dann doch zu. Also man findet zum Beispiel in einer Ausgabe der Fort Lauderdale News and Sentinel vom 12. September 1965, dass man im Jahre 1947 ein Hurricane durch diese physisch-chemischen Maßnahmen ausgelöst hatte. Also man hat es auch zugegeben.
Also wenn man das hört und liest, erscheint wirklich, diese derzeitige Klimadiskussion in einem völlig anderen Licht. Mir kommt es jetzt fast so vor, als ob man die ganze Zeit diese Programme durchgezogen hat, dass man jetzt so langsam offiziell aus der Hecke kommt und sagt, ja, wir wollen das mal probieren. In Wirklichkeit läuft das schon längst. Ich frage mich ja auch, was diese Chemtrails sind nach wie vor. Für was dienen die? Und lass es uns jetzt mal etwas abkürzen, Andreas. Das United States Weather Bureau National Hurricane Research Project wurde gegründet 1955. Und das hatte die Aufgabe, die Methoden zur Modifizierung von Hurricanes zu untersuchen. Und zu diesem Zweck wurden im August 1958 beim sogenannten Hurricane Daisy Silberiodid Spender getestet. Lass uns mal zusammenfassen. Mach du das mal.
Okay. Also es geht einfach gesagt um die totale Kontrolle des Wetters. Wobei wir bis heute nicht mehr wissen können, warum bestimmte Wetterphänomene heute so heftig verlaufen. Das kann man ja wirklich nicht mehr sagen bei den vielen Eingriffen. Man hat in die Sturmphysik eingegriffen. Militärisch, wissenschaftlich. Man hat sich in Gewittern hat man sich eingehackt, also gewissermaßen in Gewitter eingegriffen. Aus meiner Sicht geht es da um reine militärische Entwicklung, übrigens auch auf Kosten der Natur. Also heute kann man die eventuellen Effekte der massiven Eingriffe, die eigentlich seit mehr als 100 Jahren stattfinden, politisch natürlich, wie du schon gerade sagtest, hervorragend nutzen, um die heutigen Unwetter dem angeblichen CO2-basierten Klimawandel in die Schuhe zu schieben. Man kann das Verhalten der Mietmäuler der Wissenschaft, das muss ich einfach hier sagen, meine persönliche Meinung, nur als erbärmlich bezeichnen, wenn sie diese gesamten Fakten der militärisch motivierten Eingriffe der Wettermanipulation als Nicht-Existenz verdrängen und dem Narrativ der Verurteilung des CO2 mitsingen. Und CO2 ist nun einmal eines der wichtigsten Grundlagen für ein gesundes Leben für Flora und Fauna. Auch das muss hier nochmal geklärt sein.
Jo, und wir halten mal jetzt hier am Ende fest, im Sinne der Abschwächung von Hurricanes zur Verringerung ihrer Zerstörungskraft war damals das Projekt Storm Fury ein völliger Fehlschlag. Da es nicht zwischen natürlichen Phänomenen bei tropischen Wirbelstürmen und den Auswirkungen menschlicher Eingriffe unterschied. Es wurden dafür übrigens viele Millionen und Abermillionen von Dollar an Steuergeldern ausgegeben. Spannend ist, der ehemalige Präsident von Kuba, Fidel Castro, der hatte übrigens behauptet, dass das Projekt Storm Fury ein Versuch gewesen sei, Hurricanes als Waffe einzusetzen. Ja, es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Ja, ich glaube auch. Also zumindest ist das Ganze wesentlich klarer auch zu strukturieren als diese einfachen, primitiven Mechanismen CO2 und Punkt und das war's.
Ihr Lieben, das war es. Ich kann euch nur empfehlen, falls euch weitere Hintergründe zu diesen Projekten interessieren, gebt einfach bei Wikipedia ein oder bei Google, dann landet ihr da Projekt Storm Fury und sichert euch die Datei. Wir wissen nicht, wie lange die noch zugänglich ist.
Jetzt wünschen wir euch erstmal ein entspanntes Wochenende. Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Kommt wieder in die Ruhe und wir hören uns am Montag dann wieder in alter Kraft.
Und wir vielleicht zum Abendgebet. Ciao, ciao.